SWR 2 Tandem.
100 Jahre liegt der Beginn des Ersten Weltkrieges zurück. Zeugen und Teilnehmer sind schon lange tot. Und doch ist auch der Erste Weltkrieg im Leben von Familien noch ein Thema, wenn auch ein verschüttetes. Nora Bauer etwa, unsere Autorin, wollte wissen, was es mit dem Weihnachtsfest auf sich hat, von dem ihre Mutter immer wieder erzählt, wenn die Rede auf deren Großvater kommt, also den Urgroßvater der Autorin. Die Tochter hat die Mutter befragt, nach Ferdinand Egeling, dem Schmied. Er lag dicht hinter den Fronten und wurde Zeuge eines außergewöhnlichen Weihnachtsfestes.
Alte Familienfotos bewahre ich in einer Blechbüchse auf, in der früher zur Kinderzeit meiner Mutter Seife gewesen ist. Darin befindet sich auch die Porträtaufnahme eines jungen Mannes. Auf der Rückseite steht Ferdinand Egeling, 1900. Es ist leicht vergilbt, wie alle historischen Aufnahmen, und auf dicke Pappe aufgezogen. Der junge Mann ist mein Urgroßvater. Sein Gesicht ist vertraut, mit Wangenknochen, die ich aus dem Gesicht meiner Mutter und aus meinem eigenen Gesicht kenne, sonst ist es mir fremd. Ich bin diesem Mann nie begegnet. Er starb, bevor ich geboren wurde. Aber er hat im Ersten Weltkrieg an der Westfront gekämpft. Auf der Suche nach einer Kriegsgeschichte habe ich meine Mutter, die letzte noch Lebende aus seiner Familie, angerufen und dabei eine Geschichte über mich selbst erfahren.
Das ist das Große, was immer über meinem Bett hing. Kannst du dich daran noch erinnern? Und da war dieses Foto von Opa Egeling dabei. Das war aber aus seiner Jugendzeit.
Gibt es Fotos von ihm in Uniform?
Nein, das habe ich nie gesehen.
Also als Soldat hat er sich nicht fotografieren lassen.
Kann sein.
Mein Urgroßvater wurde in den ersten Tagen nach der Mobilmachung gegen Frankreich eingezogen und an die Westfront nach Verdun geschickt. Er war vom Anfang bis zum Ende dieses Abenteuers dabei. Meine Mutter und ich setzten uns in ein Café und sie erzählte mir die Kriegsgeschichte ihres Großvaters.
Aber er kam in Uniform nach Haus, wenn er in Urlaub kam, kam er in Uniform.
Aber das hast du ja nicht gesehen, da warst du ja noch
nicht
auf der Welt.
Nein, aber es wurde erzählt, dass Hermann immer gesagt hat, ich will dich besuchen. Ich will sehen, wo du bist, was du da machst. Und haben die da alle so eine schicke Uniform an? Ich will auch so eine haben. Wollte immer so eine schöne Uniform haben wie der Vater.
1877 in Großflöte im Vorharz geboren, erlernte mein Urgroßvater das Schmiedehandwerk und ging, wie es früher zu einer soliden Ausbildung gehörte, auf Wanderschaft. Er ließ sich als Meister in dem kleinen Ort Weddingen, 10 Kilometer nordwestlich von Goslar, am Nordrand des Harzes nieder und heiratete 1900 Hermine. Sie bekamen 3 Kinder, Else, meine Großmutter, 1904, Hermann 1906 und Willi 1911. 1928 wurde seine Enkelin Ilse, meine Mutter, geboren. Er ist einfach so irgendwann wieder zurückgekommen.
Ja, der Krieg war zu Ende und man wusste nicht, wann er kommt. Dann ging eines Tages die Haustür auf und wer in der Tür stand, das war der Vater. Noch mit seiner Uniform. Die haben einfach die Leute nach Hause geschickt, in einen Zug gestopft, nach Hause fahrt und dann die letzten vielleicht 20, 30 Kilometer ist er zu Fuß gelaufen. Und dann lagen sie sich alle in den Armen und waren so froh. Und vor allen Dingen waren sie so heilfroh, dass der Vater heil wiedergekommen war, nicht verletzt.
Im Internet habe ich zu recherchieren versucht, bei welchem Truppenzug mein Urgroßvater dabei gewesen sein könnte. Weddingen gehörte zum Verwaltungsbezirk Braunschweig. Er war bei der Infanterie. Es gab das 8. Westfälische Infanterieregiment, das von Braunschweig aus nach Verdun abkommandiert wurde. Oder das 2. Hannoversche Infanterieregiment Nummer 77, das mit der 5. Armee an die Westfront verlegt wurde. In den Verlustlisten dieser Regimenter findet sich der Name Egeling 8-mal. Nur sein Vorname ist nicht darunter. Erzähl mir doch noch mal, was der Opa im Krieg gemacht hat.
Er hat hauptsächlich Pferde beschlagen. Und Kanonen repariert, denen die Reifen kaputt, also die Räder kaputt, die hatten ja Eisenräder, denen die Eisenräder kaputt gegangen waren. So über Stock und Stein war einfach das Eisen auseinandergebrochen. Da mussten die Eisenräder erneuert werden. Aus Deutschland kamen keine. Der Großvater hat dann welche zusammengeschmiedet aus alten, die da rumlagen irgendwo. Und vor allen Dingen, diese Pferde mussten beschlagen werden. Das war ja im Winter. auf Eis und Schnee ganz besonders gefährlich. Mussten auch Stollen eingeschraubt werden. Das waren so lange Eisenstücke. Die wurden in die Hufeisen geschraubt. Und damit konnten die Pferde dann laufen, auch über Eis, ohne hinzufliegen. Wenn dann Pferde alle beschlagen waren, für 4, 6 Wochen oder so, musste er wieder in Schützengraben.
Hat er sich gefreut, wenn er raus war aus dem
und wie?
Dreck war?
Und wie hat er sich gefreut, dass er da der Pferde beschlagen konnte? Obwohl es eine sehr einfache Feldschmiede war und auch nicht ganz so einfach, so ein Pferd zu beschlagen, was so viel wilde Sachen erlebt hatte, so Kanonen und wiehernde Pferde, die rumliefen, herrenlos. Und die waren so verrückt und nervös, die rannten irgendwo hin mit der Kanone hinterher.
Bitte sehr. Was ist so deine früheste Erinnerung an den Opa?
Dass er mit uns in den Garten ging, er fasste uns an der Hand und zeigte uns die Bäume, die Apfelbäume. Und dann sagte er immer, da dürft ihr nicht stockeln mit einem großen Stock. Das verträgt der Baum nicht. Da müsst ihr warten, bis ein Apfel unten liegt. Dann dürft ihr ihn aufheben und essen. Das ist meine erste Erinnerung. Aber wir haben das natürlich nicht eingehalten. Wenn wir da am Baum einen roten Apfel sahen, der ziemlich weit unten hing, dann haben wir die Stange doch genommen. Aber dann wurde er sehr wütend, wenn er das gesehen hat. Er wusste schon, warum man nicht in die Apfelbäume schlägt. Denn dann schlägt man die neuen Triebe ab, die da sitzen fürs nächste Jahr. Und dann war unten die nächste Ernte zerstört, wo wir dann hineingeschlagen hatten. Manchmal ging er in seinen Garten und sang. Er schaute sich seine Apfelbäume oder seine alle. Er hatte Pfirsichbäume, er hatte ganz viele verschiedene Sorten Apfelbäume. Er hatte einen riesengroßen Kirschenbaum. Da waren wunderbare Kirschen drauf. Und da durften wir aber reinsteigen. Aber es war sehr hoch. Ja, also er hat, da gab es spezielle Lieder, die der Gesangverein sang. Das waren noch so ein bisschen patriotische Lieder oder aus alten Opern, die nicht so schwierig waren zu singen. Das war sehr schön, wenn er durch den Garten ging und sang und guckte nach oben und freute sich über seine Bäume. Doch, doch, das war sehr schön. Da wusste man ja, ihm geht es gut. Was mag er denn, sagt die Oma dann. Wie kann man denn so singen, so laut?
Als du ein kleines Mädchen warst, was war das für eine Figur für dich? Musstest du zu ihm hochgucken?
Er war mindestens 1,80 oder länger. Ich schätze mal 1,80. Es könnte auch mehr gewesen sein. Also er war viel größer als der Vater. Ja. Und hatte graue Haare und hatte einen markanten Kopf. Sehr knochig, mit hier solchen hochstehenden Knochen, also dem Wangenknochen, und eine schöne hohe Stirn und auch einen sehr langen Nacken oder Hals. Er hatte ganz grobe und große Hände, natürlich als Schmied. Immer musste er mit der Hand arbeiten. Er hatte große Füße, das weiß ich noch, dass ich immer meine Füße mit seinen Füßen verglichen habe, dass ich immer so geguckt habe und so neben seine gestellt habe. Und dann hat er mich über den Kopf gestreichelt und meinte, so große Füße bekommst du nie.
An was erinnerst du dich? Was ist da das erste Bild, was dir da so in den Kopf schießt?
Dass er Reifen aufzieht auf einen neu gemachten Heuwagen.
Wie muss man sich das vorstellen? Was ist denn ein Heuwagen?
Damit wurde Heu eingefahren von der Wiese. Und der musste sehr groß sein und ausladen, damit man das ganze Heu auf einmal von einer Wiese darauf laden konnte.
Und die Reifen, waren das Gummireifen? Oder?
Nein, sowas gab es damals nicht. Gummireifen nicht. Das waren Eisenringe. Und die wurden auf dieses Holzgestell, was der Stellmacher gemacht hatte, aufgezogen. Das war eine sehr aufregende Geschichte, die Reifen aufziehen. Das kam mir immer so vor wie die Glocke von Schiller.
Warum?
Weil es ganz ähnlich war. Die Glocke, wenn die gegossen wird, dann musste die Form stimmen, dann musste das Metall so eine Temperatur haben, dass es keine Risse bekam und dass die Glocke einen schönen Ton bekam. Und hier musste das so sein, dass das Holz, auf das das glühende Eisen geschoben wurde, der Ring, auf das Rad wurde geschoben und da durfte das Holz nicht verbrennen, war aber glühend. Und diesen Moment hinzukriegen, dass das Eisen die richtige Temperatur hatte und gleich darunter über diesem Eisen war das Gestell mit dem Wasser und dann konnte man das Rad in das Wasser hineintauchen und es wurde dann gedreht. Das war eine ganz schwere Arbeit. Und da waren immer wir Kinder ganz neugierig. Und Opa war sehr aufgeregt mit seinen Leuten. Und dann wurde der Reifen probiert, ob er schon heiß genug war, dass er aufs Holz passte. Das musste mehrmals probiert werden. Und endlich passte es dann. Und dann kamen sie alle mit dem glühenden Eisen und setzten das auf das Rad. Und das gab natürlich züngelnde Flammen. Und dann in dem nächsten Moment, das musste ganz schnell gehen, wurde das Rad gedreht und durchs Wasser gedreht. Und dann zischte es gewaltig und es dampfte. Und dann saß der Reifen drauf.
Dass Sie euch da überhaupt zugelassen haben?
Nein, Oma hat eine Leine gespannt über den Hof. Und dann wussten wir ganz genau, bis dahin dürfen wir gehen, weiter keinen Schritt. Und da dürfen wir auch nicht drunter durchkrabbeln oder so irgendwie was. Und wir standen auf dem Hausstein. Der Hausstein war etwa 6 oder 8 Stufen hoch und konnten von da oben alles genau übersehen. Das Wasserloch war fast genau vor diesem Hausstein. Wir konnten alles genau beobachten.
Meine Mutter singt gern, schon immer, sagt sie. Als ich ein Kind war, hat sie meine Kleider selbst genäht, mit einer Akkuratesse, die sich mir eingeprägt hat. Wenn Saum oder Reißverschluss nicht absolut gerade gerieten, trennte sie alles so oft wieder auf, bis es gelang. Bis spät in die Nacht saß sie oft so. Auch von dieser Eigenschaft, sagt sie, die war schon immer. Ich überlege, was es sein könnte, das sich durch das Vorbild der Erwachsenen in der Kindheit einprägt. Wahrscheinlich ist es weniger der Beruf der Eltern oder Großeltern und noch weniger, wenn sie sagen, du gehst jetzt in den Unterricht oder das ist wichtig, sondern nur, was für sie selbst von besonderer Bedeutung ist. Meine Mutter hatte vom Hausstein aus einen Überblick über die Geschehnisse in der Schmiede. Dieser Blick hat sie geprägt. Ich bin fest überzeugt, dass ihre Liebe zum Gesang unter dem Apfelbaum und ihre Akkuratesse auf diesem Hausstein ihren Anfang nahmen. Ein besonderes Ethos aus Sorgfalt, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Können und körperlicher Präsenz ihres Großvaters. Eine Liebe zum Gelingen. Alles, was seinen Wertekatalog ausmachte, hat sie von dort aus wieder und wieder in sich aufgesogen. Das für meinen Urgroßvater prägende Kriegserlebnis, die Geschichte, um die es hier geht, muss sich am Weihnachtsabend 1914 zugetragen haben.
Es war schon der Zweite Weltkrieg, als er das erzählt hat. Und dann kam er auf solche Geschichten, aber er sagte auch dazu, aber die scheußlichen Geschichten erzähle ich euch nicht.
Hat er die wirklich nie erzählt?
Nein, nein, sowas wo er Tote gesehen hat und wo die Pferde alle mit aufgeschlitzten Leibern da lagen und wo die Deutschen dann geflüchtet sind, weil die Franzosen in der Übermacht waren und entweder tot oder den Franzosen in die Arme laufen. Was die dann mit ihnen gemacht hätten, das wussten sie nicht. Und deswegen sind sie immer weiter rückwärts. Ja. Und das hat er nicht erzählt, also nichts davon. Kein bisschen, daran wollte er sich nicht erinnern.
Wie hat er denn, wenn ihr danach gefragt habt, wie hat er denn da reagiert?
Da hat er gesagt, lasst mich lieber das nicht erzählen. Davon wollen wir nichts mehr reden. Das war mal. Ich erzähle euch nur die schönen Sachen.
Dann erzählt er von dem Weihnachtsfest.
Immer wieder, ja. Wie schön das war.
Dann erzähl mal, was er euch da erzählt hat.
Draußen lag Schnee bei uns und dann sagte er, dass Das erinnert mich immer wieder an diesen Winter in Verdun oder vor Verdun. Und da waren wir im Schützengraben und wir froren und hatten eiskalte Füße, weil sie immer nass waren. Standen halb im Wasser, hatten uns da Bretter hingelegt und immer wieder kam das Wasser höher. Dann kam Weihnachten. Wir wussten gar nicht, worüber wir uns freuen sollten. Wir wollten ja am liebsten zu Hause sein. Und das war ein irgendwie völlig ungemütliches Gefühl, dass jetzt Weihnachten sein sollte in diesem Elend. Ja, und dann kam dieses Weihnachten, der heilige Abend. Und sie waren im Schützengraben mit denselben Konditionen, die sie schon immer gehabt hatten. Und dann kam eben dieser Mundharmonikaspieler, von dem hat er immer erzählt. Und der kam dann auch ganz mutig aus dem Schützengraben heraus. Und dann kamen die Franzosen auch mit zwei Mundharmonikaspielern aus dem Schützengraben heraus. Und dann kamen sie sich eben immer ein bisschen näher. Und dann wurde gewinkt und dann wurden Kerzen angezündet, was man so hatte, erst eine. Und die wurde dahingestellt. Und dann standen die Deutschen erstmal um die Kerze herum. Und das machten die Franzosen auch. Und plötzlich waren sie irgendwie zusammen. Irgendwo da, wo etwas Gebüsch und Schutz war, wo man sie nicht gleich sehen konnte. Gebüsch und Sträucher und sowas. Da standen sie hinter den Sträuchern und machten sich bekannt und gaben sich die Hände und versuchten sich zu verstehen und klopften sich einander auf die Schulter und sagten, Kamerad, dann haben sie auch zusammen Weihnachtslieder gesungen. Die Franzosen hatten natürlich einen anderen Text. Jeder hat seinen Text gesungen. Ja, und sie hatten alle glänzende Augen, sagt der Opa.
Hatten sie auch irgendwas zu essen und zu trinken?
Ja, sie hatten was mitgebracht in den Schützengraben, was sie von zu Hause geschickt bekommen hatten. Weihnachtskuchen, Weihnachtskekse. Und manche hatten auch ein kleines Stück Fleisch oder Wurst oder sowas.
Und gab es auch was zu trinken?
Klar, die Franzosen hatten ja immer Wein. Und die konnten ja immer welchen in der Nachbarschaft holen, weil das war ja Weinanbaugebiet. Also es war nur sein schönstes Weihnachten, das schönste Weihnachten seines Lebens. Und es war deswegen so schön, weil mehrere von ihnen haben sich gefühlt wie die Hirten auf dem Felde. Aus der Weihnachtsgeschichte. Und dieses Wunder, mit den Franzosen zusammenzukommen und mit ihnen Freundschaft zu schließen, das war für ihn das Allergrößte. Und das am Heiligen Abend, das war das Allerwunderbarste, was es auf der Welt je gegeben hatte. Er hat dann gesagt, wir haben das überhaupt nicht verstanden, warum man uns so in den Krieg schickt und aufeinander schießen lässt, wo doch die Menschen genauso veranlagt sind wie wir. Sie haben Sehnsucht nach der Heimat, sie möchten nicht in den Krieg, sie wollen vom Krieg nichts wissen, sie wollen nicht immer im Dreck liegen, sie wollen mit ihren Familien zusammen sein. Genau wie die Deutschen auch, es war an beiden Seiten das Gleiche.
Haben die denn dann hinterher noch weiter aufeinander geschossen?
Nein, das ging nicht mehr. Sie haben nicht mehr aufeinander geschossen. Sie haben also, als es hieß Angriff, haben sie alle in die Luft geschossen. Die Franzosen genauso wie die Deutschen.
Und was ist dann passiert?
Dann wurden diese ausgetauscht. Sie kamen an eine völlig andere Stelle. Mit der Bahn sogar. Also, und mit den Pferden und die Kanonen mussten gezogen werden. Und die Schmiede musste umziehen. Und alles kam woanders hin. Und eigentlich habe ich das völlig vergessen. Wo waren sie dann? Das weiß ich nicht mehr hundertprozentig.
Mit welchen Gefühlen und unter welchen Bedingungen würde ich in einen Krieg ziehen? Ehre, Ruhm, Pflicht, Vaterland, Begriffe, die in der Jugend meines Urgroßvaters eine Bedeutung hatten, klingen für mich leer. Ich stelle mir mein Entsetzen vor, auf einen anderen Menschen zielen zu müssen oder zu wissen, dass eine bestimmte Handbewegung seinen Tod bedeuten wird. Die Bereitschaft zu töten und sich für sein Vaterland töten zu lassen, galt als männlich. Der Tod des Einzelnen war nicht von Bedeutung. Pazifismus war unmännlich. Mein Urgroßvater muss einem anderen Wertekatalog gefolgt sein, in dem diese Unterscheidung nicht vorkam.
Aber als er dann sagte eines Tages, Das wäre sein schönstes Weihnachten gewesen und sein schönstes Erlebnis im ganzen Leben. Da habe ich das nicht verstanden, was das Schönste daran wohl sein könnte. Das war aber bestimmt schon 1942 oder so. Ich habe nur immer gestaunt, wie sowas möglich ist. Gestaunt, dass die Menschen sowas machen. Aber sie machten es ja wieder, denn der Opa sagte, es ist Krieg, es ist dasselbe wieder. Und dann habe ich so einiges begriffen, was das ist, im Krieg zu sein. Dann kriegten wir Einquartierung, Soldaten in unser Haus. Die mussten sich erholen, weil ihre Bataillon in einer Schlacht, aber an der Ostfront, völlig irgendwie kaputt gemacht worden war. Die mussten erst mal wieder was zu essen kriegen. Die hatten erzählt, dass sie also wochenlang nicht richtig gegessen hatten. Und dann haben sie bei uns gewohnt und wir haben sie mit verpflegt.
Warum erzählst du mir jetzt was von diesen Soldaten?
Das weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Dann durch die Soldaten und deren Erzählungen. Da habe ich dann gewusst, was die Front ist, wie es an der Front zugeht. Denn die haben so richtig wie aus der Gegenwart erzählt. Jedenfalls war das scheußlich, schrecklich. Nein, da möchten sie nicht wieder hin, aber dann mussten sie da doch wieder hin.
Warum hat mein Urgroßvater seine Weihnachtsgeschichte während des Zweiten Weltkriegs wieder und wieder erzählt? Vielleicht lagen die Zweifel am Endsieg schon in der Luft. Vielleicht wurde alles weniger schlimm, solange man zusammensitzen und erzählen konnte. Vielleicht wollte er seinen kleinen Enkelinnen ein Vermächtnis hinterlassen. Durch die Weihnachtserfahrung im Ersten Weltkrieg, es war wie eine Epiphanie, wurde er zum Einzelgänger. Nicht zu einem Menschenfeind, eher zu einem besonderen Menschenfreund. Das ist der Zeit seines Lebens auch geblieben. Ein Beweis für die Möglichkeit eines gewaltarmen Lebens auch im Dritten Reich und im Zweiten Weltkrieg.
Ich war eigentlich ein ganz verschlafenes Kind. Ich habe das nie sofort begriffen, was da los war. Und habe mir auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Aber es hat mich immer gewundert, das weiß ich noch. Dann habe ich den Opa immer ganz groß angeguckt, wenn er sagte, das war so wunderbar. Wir haben uns gefühlt wie die Hirten auf dem Felde. Und damit meinte er, dass jeder das versteht. Und besonders Oma verstand es ja. Aber wir wussten nichts davon. Erst nach der Konfirmation, als ich dann mehr von der Bibel wusste und wie das mit Jesus Geburt war. Und dass zu den Hirten auf dem Felde die Engel kamen und verkündeten diese frohe Botschaft. Da erst ist mir das klar geworden, was das für den Opa bedeutet hat, dass nun sie die Hirten waren auf dem Felde. Aber später habe ich begriffen, dass es ja Franzosen waren. Und das war das Besondere. Und da war ich vielleicht schon 2-3 Jahre älter. Da habe ich dann gemerkt, was ist das, wenn die Feinde sich vereinen und das geht doch gar nicht, das darf man doch eigentlich oder kann man doch gar nicht machen. Anneliese hat mal eine Frage gestellt, aber das habe ich nicht verstanden, wie der Opa das beantwortet hat.
Was hat sie denn gefragt?
Da war ja kein Krieg mehr und dann war ja alles gut. Ihr habt euch ja vertragen. Warum seid ihr da geblieben? Opa hat nur gesagt, das mussten wir doch. Wir waren ja Soldaten.
Onkel Hermann, der als Kind die Uniform seines Vaters immer so sehr bewundert hatte, ging als Schmied in den Geburtsort seines Vaters, Großflöte, und wurde im Zweiten Weltkrieg vom Dienst an der Waffe befreit. Onkel Willi, der zum Stolz seines Vaters die Meisterprüfung als Schmied mit Auszeichnung bestand, fiel an der Westfront. Immer wieder betrachte ich seit der Erzählung meiner Mutter die Fotografie meines Urgroßvaters als junger Mann. Er ist darauf nach der Mode des ausgehenden 19. Jahrhunderts gekleidet, mit einem steifen weißen Hemdkragen unter dem Kinn. Er hat ein weiches Gesicht mit einem zarten Flaum auf der Oberlippe und sein Blick ist offen und zuversichtlich. Je mehr ich über ihn nachdenke, über die tiefe Liebe und Ehrfurcht, die er dem Leben an sich, sogar im Apfelbaum, als dem größten Wunder überhaupt entgegenbrachte, desto größer ist mein Bedauern, ihm nie begegnet zu sein. Und umso dankbarer bin ich, dass seine Weihnachtsgeschichte überlebt hat.
Sie hörten, wie mein Urgroßvater im Krieg Weihnachten feierte. Eine wahre Begebenheit von Nora Bauer.